Fehlinformationen, Wahlbetrug, Deutschlands erstaunlicher militärischer Aufstieg und die entscheidende fehlende Zutat in der deutschen Politik. In der heutigen Ausgabe von Trumpet World werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Trends für das kommende Jahr in Europa. Erfüllte Prophezeiung. So lässt sich die wichtigste Berichterstattung der Posaune über das Jahr 2024 wohl am besten beschreiben. Die Artikel von Posaune-Chefredakteur Gerald Flurry sind die wichtigsten Inhalte, die wir produzieren. Sie sind die Artikel, auf die wir als Autoren und Sprecher unsere eigene Berichterstattung aufbauen. In den letzten Jahren habe ich mir das Material von Herrn Flurry am Ende eines jeden Kalenderjahres noch einmal angeschaut. Es ist eine großartige Möglichkeit, aus all den vielen verschiedenen Nachrichten, die uns das ganze Jahr über erreichen, eine wirklich gute Perspektive auf das zu bekommen, was wirklich wichtig ist. Es gibt einen Überblick darüber, was die Posaune wirklich einzigartig macht. Die biblische Prophetie, auf die er sich in diesen Artikeln konzentriert, gibt ihnen einen Fokus, den man sonst nirgendwo bekommt. Es ist eine großartige Möglichkeit, die wichtigen Trends des letzten Jahres Revue passieren zu lassen und zu sehen, wie sich diese Trends im nächsten Jahr fortsetzen werden. In diesem Jahr dreht sich vieles um zwei große erfüllte Prophezeiungen. Im Nahen Osten hatten wir bereits im Januar Artikel für Herrn Flurry über Syrien und die Abspaltung Syriens vom Iran sowie die Rückkehr von Donald Trump. Auch einer seiner ersten Artikel über die amerikanische Politik handelte von der Rückkehr Donald Trumps. Wir werden in einer der nächsten Sendungen über diese beiden Themen sprechen. Aber heute möchte ich damit beginnen, über Europa zu sprechen. Und wir werden uns auf die Zukunft konzentrieren, denn ein Großteil von Herrn Flurrys Inhalt für Europa konzentriert sich auf eine massive, massive Prophezeiung, die noch erfüllt werden muss. Und um mir dabei zu helfen, diese Berichterstattung durchzugehen, habe ich heute Josue Michels zu Gast.
Hallo.
Ich glaube, als wir uns mit dieser Thematik befassten, war ich mir bereits einer massiven, unerfüllten Prophezeiung bewusst, von der ich wusste, dass Mr. Flurry sich im letzten Jahr sehr darauf konzentriert hatte. Eine andere Sache, mit der ich nicht wirklich gerechnet habe, die aber in so vielen Artikeln auftaucht, ist ebenfalls eine europäische Prophezeiung, die sich bereits erfüllt hat. Und ich denke, sie ist fast so groß, dass ich nicht genug darüber nachdenke. Und das ist der Aufstieg Deutschlands, oder wie er es in einem seiner Artikel nennt, der erstaunliche militärische Aufstieg Deutschlands. Ich glaube, wir beide sind in einer Welt aufgewachsen, in der Deutschland während unseres gesamten Erwachsenenlebens der Motor und Macher in Europa war, die Nummer eins in der Wirtschaft, der wichtigste Entscheidungsträger, der oberste Entscheidungsträger. Und so fällt es uns leicht, das als selbstverständlich anzusehen, oder sogar zu vergessen, dass es sich um eine erfüllte Prophezeiung handelt. Aber in mehreren dieser Artikel ging Herr Flurry auf Herbert W. Armstrong zurück und auf das, was Herbert W. Armstrong schrieb, als Deutschland in Trümmern lag, und wie kühn diese Prophezeiungen waren, und zeigt, wie dramatisch der Aufstieg Deutschlands war.
Ja, und eine Nachricht in diesem Jahr, die Herr Flurrys Aufmerksamkeit erregte, war, dass Deutschland zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist, vor allem weil Japan ein wenig schneller geschrumpft ist. Aber das ist gewaltig, wenn man bedenkt, was Sie gerade sagten, dass Herr Armstrong den Aufstieg Deutschlands prophezeite, als Deutschland in Trümmern lag und war zu der Zeit vor Ort und die massive Zerstörung durch die Bomben auf deutsche Städte und dann die Besetzung durch militärische Kräfte, die Entmilitarisierung von West- und Ostdeutschland. In Ostdeutschland nahmen die Russen einfach die gesamte militärische Ausrüstung, die gesamte Industrie, die sie anfassen konnten, und ließen das ostdeutsche Volk im Grunde in Armut zurück. Aber in Westdeutschland sagten sie, dass man zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Militär haben sollte. Wenn man also die Zeit von heute mit der Zeit vor 30 Jahren oder 40 Jahren vergleicht, als Deutschland noch geteilt war, im Jahr 1986, das war das Jahr, in dem Herr Armstrong starb, war Deutschland noch geteilt. Also prophezeite Herr Armstrong jahrzehntelang die Wiedervereinigung und den Aufstieg Deutschlands, während Deutschland noch geteilt war. Und niemand hat wirklich damit gerechnet. Sogar heute las ich eine Aussage von dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und er sagte, dass niemand von uns hat den Fall der deutschen Mauer erwartet. Und doch geschah es plötzlich. Und das zeigt einfach, wie schnell und plötzlich sich Dinge verändern können. Und das ist die Szene, wo wir heute sind.
Mir hat dieser größere Überblick sehr gut gefallen. Ich meine, er sagte in diesem Artikel, Deutschlands erstaunlicher militärischer Aufstieg, dass wir das größere Bild sehen müssen. Und das ist wahr. Und er hat darauf hingewiesen, dass es eine Menge gibt. Deutschlands Schwäche ist eine große Geschichte. Zu Recht sprechen wir in unserem Wochenrückblick und in anderen wichtigen Sendungen über Deutschlands Probleme mit der Gasversorgung. Und ich möchte in einem zukünftigen Artikel näher darauf eingehen. Die Energiepreise sind in Deutschland in absolut lächerliche Höhen geschossen, weil sie ihr Atomkraftwerk abgeschaltet haben. Es gibt also echte Probleme und all das dient einem kritischen, prophetischen Zweck und führt zu einem sehr wichtigen Ziel. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass all das Gerede über diese alltäglichen Probleme von diesem ebenso wichtigen Gesamtbild ablenkt. Und er sagte, dass sie es versäumen, die Vergangenheit Deutschlands zu berücksichtigen. Viele Menschen konzentrieren sich heute nur auf die aktuellen Kämpfe. Anstatt seine militärischen Fähigkeiten zu sehen, sehen sie militärische Schwäche. Statt eines wirtschaftlichen Kraftwerks sehen sie eine sich abmühende Wirtschaft. Anstelle der globalen Ambitionen sehen sie die Selbstabsorption und Spaltung der Nation. Anstatt eine Wiederbelebung der Nation zu erkennen, die am meisten für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich war, sehen sie ein reuiges, friedliebendes Volk. Und er sagt, ja, in Wahrheit gibt es eine Reihe von Problemen. Aber er sagt, wir müssen das größere Bild sehen. Wir müssen diese unmissverständlichen Realitäten anerkennen. Deutschland hat seine Nachkriegsniederlage eindeutig überwunden. Innerhalb der Europäischen Union ist es unbestreitbar die dominierende Macht. Und sein militärischer Ehrgeiz wird nicht mehr gezügelt, sondern gefördert. Diese Tatsachen sind einfach außergewöhnlich. Und er hat recht, es sind außergewöhnliche Fakten. Und ich glaube, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass es sich um Fakten handelt. Wenn sie zu unserer Generation gehören, sind das die Tatsachen des Lebens, mit denen sie immer aufgewachsen sind. Und deshalb? Ja. Okay, Deutschlands Wirtschaft hat zu kämpfen, aber sie ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ich denke, das geht Hand in Hand. Diese Probleme sind auch sehr prophetisch, weil sie das deutsche Volk selbst verändern. Und Herr Flori hat einen weiteren Artikel, in dem er über das Wiederaufleben des deutschen Militarismus spricht. Diese Probleme treiben Deutschland also wirklich in eine andere Richtung. Eine weitere Sache, die mir in Herrn Floris Artikel auffiel, war, wie oft er darauf hinweist, dass das deutsche Volk ein großartiges Volk ist. Dass eine Menge erreicht hat, das höre ich natürlich gerne, denn ich bin selbst Deutscher. Aber wenn dann Probleme kommen, wenn Krisen kommen, kann eine großartige Wirtschaft schnell in eine Kriegswirtschaft verwandelt werden. All diese Krisen, die wir zur gleichen Zeit erleben, scheinen also für einige eine Ablenkung von der tatsächlichen Stärke Deutschlands zu sein. Gleichzeitig treiben sie Deutschland aber auch in eine andere Richtung. Zu Zeiten von Adolf Hitler war die Autoindustrie im Wesentlichen dazu da, den Krieg zu unterstützen. Heute hat die Autoindustrie zu kämpfen und die Rüstungsindustrie läuft gut. Sie werden schon bald einige Rüstungsgüter liefern.
Ich denke, Amerika ist das Nonplusultra in dieser Hinsicht. Der Zweite Weltkrieg ist ein weiteres Beispiel dafür. Ich glaube, es war 1939, als Amerikas Militär kleiner war als das Bulgariens. Ich glaube, ich erinnere mich an das 17. größte Militär der Welt. Aber dann kamen all die Fabriken, die Autos, Panzer und Flugzeuge herstellten. Und am Ende des Krieges ersetzten sie in 2 Tagen alles, was sie in Pearl Harbor verloren hatten. Es gibt dort eine Menge Potenzial. Ein weiterer Punkt, der in den Artikeln von Herrn Ephraim Flurry zum Ausdruck kommt, ist die Tatsache, dass ein Teil dieses Potenzials bereits für militärische Zwecke genutzt wird. Ein weiterer Artikel besagt, dass Europa eine massive Aufrüstungswelle unternimmt. Man fängt einfach an, einige dieser Statistiken zusammenzustellen. Und als ich mit dem Nachrichtenbüro anfing, war es noch nicht so, dass die europäischen Militärs jedes Jahr ihr Budget kürzen. Und wir dachten, oh, das ist eine große Neuigkeit. Deutschland hat sein Budget dieses Jahr nicht gekürzt. Ihr Militär hat dieses Jahr eine große Kehrtwende vollzogen. Das ist eine wichtige Veränderung. Und das war es auch. Man geht von der Selbstverständlichkeit, dass man sein Militär weiter schrumpfen lassen kann, über zu, okay, wir müssen wenigstens gleich bleiben. Aber jetzt stockt jeder sein Militär auf. Und dann konzentrierte er sich auch auf eine der großen Erfolgsgeschichten der letzten Jahre in Bezug auf die deutsche Industrie. Und das ist Rheinmetall. Und er hat diesen Artikel Aufstieg aus dem deutschen Untergrund, der sich weitgehend auf dieses Unternehmen konzentriert. Ich habe die Zahlen zu ihrem Aktienkurs nicht vor mir. Ich glaube, er hat sich seit dem Krieg in der Ukraine verdreifacht oder vervierfacht.
Inzwischen, glaube ich, hat es sich versechsfacht.
Versechsfacht? Ja, genau, wegen des Krieges in der Ukraine. Das ist ein gewaltiger Umschwung, riesige Mengen an Munition. Sie bauen überall Fabriken auf. Sie haben einen Auftragsbestand im Wert von 65 Milliarden, den sie bis zum Ende des Jahres haben werden. Und dann kommt Herr Flurry ins Spiel. Sie könnten Ihre Wirtschaftszeitungen aufschlagen und das über Rheinmetall lesen. Und Sie könnten sogar in diesem Monat etwas Aktuelleres über... Vielleicht könnten Sie einen Artikel über Nvidia lesen und darüber, wie Sie Ihre technischen Dinge dominieren. Und dann Rheinmetall und wie gut es Ihnen geht. Was Herr Flurry einbringt, ist kritische Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich eine Reihe deutscher Unternehmen mit den Nazis und kamen überein, dass wir uns zur Verfügung stellen, um das Nazireich wieder auferstehen zu lassen. Und wir werden sozusagen in den Untergrund gehen und eine langfristige Planung vornehmen und die Grundlagen schaffen, um alles wieder aufzubauen. Und Rheinmetall war ein wichtiges Mitglied dieses Treffens. Wenn Sie also sehen, dass Rheinmetall auf diese Weise explodiert, dann ist das eine massive Warnung.
Ja, das habe ich vor einiger Zeit versucht, selbst zu recherchieren und ich konnte keinen Artikel aus den letzten 10 Jahren finden, der dieses Treffen auch nur erwähnt. Aber Rheinmetall selbst nennt seine Panzer Panther, was auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zurückgeht. Wenn man sich ihre Webseite anschaut, sagen sie, zwischen den Kriegen mussten wir uns ruhig halten, haben mit Russland zusammengearbeitet, um unsere Waffen zu testen. Dann springt es etwas über die Zweite Weltkriegszeit und dann nach dem Zweiten Weltkrieg mussten wir wieder uns klein halten, wir dürften keine Waffen herstellen, wir müssen eine andere Branche wechseln. Die Geschichte ist also lebendig und sie gehen selbst auf diese lange jahrhundertalte Geschichte zurück. Aber die Leute bedenken nicht, dass dieses Unternehmen wieder einen neuen Krieg anheizen wird. Ein weiterer Artikel von Herrn Flurry, Europa rüstet massiv auf, zeigt, dass wenn man sich ein einzelnes Unternehmen oder ein einzelnes europäisches Land im Vergleich anschaut mit dem amerikanischen Pendant, dann scheint es nicht so groß zu sein. Rheinmetall ist zwar auf dem Vormarsch, es ist eines der führenden Militärunternehmen der Welt, aber es hat deutsche Konkurrenzen, die fast das gleiche tun und sich um Aufträge streiten. Es gibt viele mehr europäische Unternehmen. Ich glaube, es gibt 6-mal so viele Waffensysteme in der Europäischen Union wie die amerikanische Gegenstücke. Die Vereinigten Staaten sind also einig in der Herstellung von Militärwaffen, während Europa viel gespaltener ist und sich auf verschiedene Dinge spezialisiert. Sie sind also noch klein, aber sobald sie ihre Kräfte bündeln, werden wir einen massiven Aufstieg sehen.
Und ich denke, Rheinmetall ist interessant. Herr Flurry konzentriert sich wirklich auf dieses Thema, als es im März oder April herauskam. Ich meine, sie sind in letzter Zeit in die Schlagzeilen geraten, weil einige investigative Journalisten nachgeforscht und etwas herausgefunden haben. Vor einigen Jahren kauften sie eine südafrikanische Waffenfirma und nutzten die Tatsache, dass sie die südafrikanischen Waffenfirmen besitzen, um die deutschen Exportgesetze zu umgehen. Und sie haben dieses südafrikanische Rüstungsunternehmen, das ihnen vollständig gehört, in Umlauf gebracht. Und sie machen Geschäfte und schließen Verträge ab. Und all diese Geschäfte, viele davon, wenn sie in Deutschland bekannt wären, würde eine Regierung wahrscheinlich nicht unterschreiben, weil sie wissen, dass es bei der deutschen Bevölkerung unpopulär wäre. Aber auf diese Weise können sie umgehen. Die deutsche Regierung muss diese Geschäfte nicht absegnen. Und es ist ein Weg, wie dasselbe Unternehmen, das mit den Nazis zusammengesessen hat, aktiv daran arbeitet, das aktuelle deutsche Recht und die aktuellen Exportbeschränkungen zu umgehen, damit deutsche Unternehmen nicht wieder böse Regime bewaffnen. Sie finden Wege, das zu umgehen. Das sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Und Mr. Flurry weist in einem dieser Beiträge darauf hin, dass, wenn die Menschen ihre Geschichte besser kennen würden, wenn die Menschen den Zweiten Weltkrieg besser kennen würden, sich dieser Geschichte einfach bewusster wären, mehr darüber nachdächten und ihr mehr Bedeutung beimäßen, es dort Warnungen vor vielen dieser Dinge gäbe. Und die biblische Prophetie fügt diese anderen Warnungen hinzu. Und das ist der Grund, warum und wie Herbert W. Armstrong diese Vorhersagen im Jahr 45 gemacht hat. Er zitiert den 9. Mai 45, einen Tag nach der Kapitulation Deutschlands. Herr Armstrong sagte: "Wir verstehen die deutsche Gründlichkeit nicht. Seit Beginn des Zweiten Weltkriegs haben sie sorgfältig und methodisch für den Fall geplant, dass die dritte Runde, der dritte Weltkrieg, diese Runde des Krieges in Europa vorbei ist und die Nazis in den Untergrund gehen." Und dann ein bisschen weiter, sagte er, sie planen zurückzukommen und beim dritten Versuch zu gewinnen. Und das alles basiert auf Offenbarung 17, die besagt, dass diese europäische Militärmacht, die Europa so sehr beherrscht hat, untertauchen und wieder zurückkommen wird. Und es geschah nicht ganz so schnell, wie Herr Armstrong es sich vorgestellt hatte. Aber wenn man sich anschaut, wie Deutschland jetzt wieder Europa dominiert, man sieht deutlich, wie dieses Tier, wie es in Offenbarung 17 genannt wird, aus dem Untergrund aufsteigt.
Und das ist wahrscheinlich eines der umstrittensten Dinge, wenn es darum geht zu beweisen, ob Deutschland tatsächlich einen neuen Weltkrieg plant. Nun, viele Menschen in Deutschland planen keinen weiteren Weltkrieg, aber aus dieser Prophezeiung wissen wir, dass es einen nationalsozialistischen Untergrund gab und gibt, der später durch das freigegebene US-Dokument aus dem Jahr 96 bewiesen wurde, dass es Pläne für einen nationalsozialistischen Untergrund gab, genauso wie es in Offenbarung 17 beschrieben wird. Und damals hat jemand gefragt, ein jüdischer Anführer fragte, wird dieser Plan jetzt ausgeführt? Und jetzt sehen wir immer mehr Beweise dafür, dass dieser Plan ausgearbeitet wird. Ein Beispiel, das Sie zuvor erwähnten mit Südafrika. Ein Dokument sagte es, dass diese Unternehmen ins Ausland gehen müssen, um ihre Geschäfte zu machen, weil sie es in Deutschland nicht tun dürften, und dann sollten sie in der Lage sein, den Nazi-Aufstand wieder zu finanzieren. Es war also alles geplant. Und Rheinmetall und diese anderen Firmen, die haben alle diese Auslandsstationen und sie operieren viel geheimnisvoller. Nicht nur zum wirtschaftlichen Vorteil, sondern alles für bestimmte Strategien, so wie es geplant war. Wenn man also den Plan mit dem heutigen Tag vergleicht, was Herr Flori in diesem Artikel tut, sieht man, dass der Plan ausgearbeitet wird. Und das ist der Schlüssel zur Erfüllung der Prophezeiung, die diesen Plan tausende von Jahren zuvor enthüllte.
Und denken Sie an die vielen Nachrichten, die wir in den letzten 15 Jahren aus Deutschland erhalten haben, wie viele Nazis nach dem Krieg in diesem und jenem Ministerium gearbeitet haben. Und anfangs, nach dem Zweiten Weltkrieg, sagten so viele dieser Ministerien, die Leute, die in ihnen arbeiteten, oh nein, wir waren keine Nazi-Anhänger. Wir haben die Nazis nicht einmal gemocht. Tatsächlich haben wir versucht, Sand ins Getriebe zu streuen, die Arbeit zu behindern. Wir haben versucht, alles zu verlangsamen. All diese Berichte haben das als Lüge entlarvt. Und diese Leute, die behaupten, die Nazis nicht wirklich zu unterstützen, waren in Wirklichkeit ziemlich glühende Nazis. Und so waren viele der deutschen Nachkriegsrichter und Finanzminister, all diese Leute, dieselben Nazi-Verwalter, die einfach weitermachten. Und zu diesem Zeitpunkt, während der nationalsozialistische Geist im Untergrund ist, ich meine, sie versuchen nicht unbedingt, eine spezifische nationalsozialistische Partei wieder aufleben zu lassen, die den Namen Nazi trägt und alle Kategorien des Nationalsozialismus erfüllt, sondern das umfassendere Ziel, die deutsche Vorherrschaft wieder aufleben zu lassen, Deutschland als eine große Militärmacht zu etablieren, Europa zu dominieren, die Weltmacht Nummer 1 zu werden, Deutschland militärisch auf diesen Weg zu bringen, in andere Länder einzudringen, all das haben sie angestrebt. Und das kommt auch in Herrn Flörries Berichterstattung über den Nahen Osten zum Ausdruck, sowie dieser Punkt, dass Deutschland auf ein strategisches Ziel hinarbeitet. Genau wie Sie sagten, dass es nicht zufällig ist. Und wenn Deutschland sagt, wir wollen uns nicht in Libyen engagieren, aber wir werden mit der Türkei zusammenarbeiten und wir werden ein Schiff ins Rote Meer schicken, aber wir machen das nicht hier. Das ist nicht das wahllose Hin und Her der Politik von Woche zu Woche. Und okay, Sie haben eine schlechte Woche. Oder Sie wollen nicht wirklich. Das war einfach politisch nicht günstig für Libyen. Es gibt sehr tiefgreifende strategische Entscheidungen, die das alles steuern. Man sieht also, wie die Bestie aus dem Untergrund aufsteigt. Aber in all diesen Artikeln, über die wir bisher gesprochen haben, hebt Herr Flurry auch die eine fehlende Zutat hervor, die Deutschland schnell von der sozial gespaltenen, wirtschaftlich etwas lustlosen und steuerlosen Macht, die es im Moment ist, verwandeln würde, die viele dieser Kernbestandteile hat und ein großes Potenzial besitzt, aber Schwierigkeiten hat, dieses Potenzial zu nutzen. Und das ist eine starke Führungspersönlichkeit. Und er konzentriert sich darauf, wie schnell all diese verschiedenen Teile oder Komponenten der Macht zusammenkommen könnten, um eine wirklich dominante Nation zu bilden, wenn Deutschland den richtigen Führer an der Macht hat. Und wirklich, von Anfang bis Ende der Berichterstattung über Europa war der Aufstieg einer starken Führungspersönlichkeit wahrscheinlich der größte Schwerpunkt der Artikel von Herrn Flurry in diesem Jahr. Ich persönlich habe bei der Zusammenstellung meiner rund 150 Seiten an Artikeln von Herrn Flurry die Januarausgabe 24 nicht mitgezählt, weil so viel davon in der Ausgabe 23 geschrieben wurde. Aber in der Februarausgabe, glaube ich, fangen wir gleich damit an, dass ein starker deutscher Anführer unmittelbar bevorsteht. Und dann kommt man zur Januarausgabe von 25, und das ist auch das Titelbild, dass wir den Aufstieg eines starken Führers beobachten.
Genau, und hier gibt es einen Artikel, der erklärt, warum wir genau das tun. Und Herr Flurry geht zurück zu Alan Armstrong. Der Artikel ist »Könnte von Gott geplant sein«. Und es spricht über Herrn Armstrong und seine Beteiligung mit einigen wichtigen deutschen europäischen Anführern. In diesem Artikel heißt es, dass diese Vorhersage nun fast 100 Jahre zurückgeht. Und Herr Armstrongs erster Plain Truth Artikel sprach über den Aufstieg eines starken Führers. Und warum sprach Herr Armstrong darüber? Weil es Dutzende von wichtigen biblischen Prophezeiungen gibt, die von einem starken Anführer sprechen. Direkt im Zusammenhang mit der Wiederkehr des Messias im Alten Testament, Jesus Christus im Neuen Testament. Es gibt also eine Prophezeiung nach der anderen im Alten und Neuen Testament, die diese Prophezeiung eines aufstrebenden, starken Mannes in Europa mit der Wiederkehr Jesu Christi verknüpfen. Es ist also eine der spannendsten und aufregendsten Prophezeiungen. Sie datiert die Prophezeiung. Sie hat sich definitiv nicht erfüllt, weil Christus noch nicht zurückgekehrt ist. Und wenn man sich anschaut, wie viel Wert die Bibel auf diese Prophezeiung legt, die immer wieder wiederholt wird, nun, es macht dann Sinn, dass Herr Flurry diese Prophezeiung mehr als fast jede andere Prophezeiung betont. Und der Anführer, den Herrn Armstrong beobachtete, war Franz Josef Strauß, den er in Amerika traf, zusammen mit einem anderen Anführer, Otto von Habsburg, der im Europäischen Parlament saß. Und diese beiden Anführer haben eine große Rolle bei der Einigung Deutschlands und Europas gespielt. Franz Josef Strauß starb 88 und im Jahr darauf fiel die Berliner Mauer. Es war also nicht der Mann, der am Ende ein vereintes Deutschland anführte. Aber durch diesen Mann, und er war eine Schlüsselfigur in der CSU, der Christlichen Sozialen Union, und das führt uns zu Karl Theodor zu Guttenberg. Und dieser andere Anführer, Otto von Habsburg, geht Jahrhunderte zurück auf die Dynastie der Habsburger. Und Karl Theodor zu Guttenberg stammt von dieser Dynastie ab. Durch diese beiden Männer haben wir also eine Vorstellung davon, wer der Mann aus Daniel 8 sein könnte. Eine der wichtigen Prophezeiungen über diesen Mann ist in Daniel 8. Dieser Mann wird diese vielen Prophezeiungen erfüllen, die zur Wiederkunft Jesu Christi führen werden. Seit mehr als 15 Jahren beobachten wir also Karl Theodor zu Guttenberg. Und fast jedem Artikel dieses Jahres, der sich auf Deutschland bezieht, spricht Herr Flurry von Karl Theodor zu Guttenberg. Nicht von dem Mann, der diese Prophezeiung mit Sicherheit erfüllen wird. Jeder Mensch kann seine eigenen Entscheidungen treffen, aber er scheint definitiv in diese Richtung zu gehen. Und es spricht über verschiedene Aspekte dieses Mannes, wie zum Beispiel seinen Wunsch nach einem starken deutschen Militär. Das haben wir sogar in 2007 gesehen, als er noch im Bundestag saß. Von da an hat er sich immer auf eine starke deutsche Präsenz fokussiert, nicht nur um Deutschland zu verteidigen, sondern um eine militärische Präsenz auch in Afghanistan und anderen Regionen zu haben. Wir haben also diesen Mann, der wirklich auf die Vorhersage von Herrn Armstrong zurückgeht und der wirklich diese Dutzende von Prophezeiungen erfüllen könnte. Und darauf hat sich Herr Flurry in diesem Jahr sehr fokussiert.
Einer seiner ersten Artikel in diesem Jahr zu diesem Thema trug den Titel »Beobachten Sie diesen Mann ganz genau«. Er ist ziemlich kühn und öffentlich, was die Frage angeht, wer das sein könnte. Nun, auch hier sagt er, Sie haben recht. Er sagt, ich könnte mich irren, aber ich glaube, Karl Theodor zu Guttenberg ist der Mann, dessen Geist und Leben darauf konditioniert ist, zum starken Mann Europas aufzusteigen. Und so hat er ziemlich kühn und direkt gesagt, ja, ich glaube, das ist der Mann. Sein Foto taucht in den verschiedenen Artikeln ziemlich oft auf. Sein Vorgehen in Syrien ist etwas, das er oft erwähnt. Und das zu Guttenberg wollte, dass Deutschland viel, viel früher in Syrien einmarschiert. Und in letzter Zeit haben wir uns auf Deutschlands Beteiligung am Sturz von Assad konzentriert. Und dann ist da noch die Sache mit ihm und Donald Trump. Und eigentlich fand ich das ganz interessant. Anfang des Jahres gab es sogar mehrere Artikel, in denen darüber gesprochen wurde, wie sehr eine Präsidentschaft von Donald Trump Europa beeinflussen würde. Herr Flurry hat das ein paar Mal erwähnt und dies wiederum mit einigen Zitaten von Herrn Armstrong verknüpft, in denen er davon spricht, dass sowohl die Angst vor, als auch die Angst vor Russland, als auch die Abneigung gegen die Vereinigten Staaten und der Unwille, von den Vereinigten Staaten abhängig zu sein, zu massiven Veränderungen in Europa führen würden. Und dieselbe Dynamik ist jetzt zu beobachten, wo sie Donald Trump nicht mögen und Russland fürchten. Und sie nehmen diese Veränderungen vor. Aber es war einer dieser frühen Artikel über zu Guttenberg, beobachten Sie diesen Mann ganz genau, wo das eines der großen Dinge ist, auf die sich Herr Flurry dort konzentriert, wo er über all diese verschiedenen Dinge spricht, die er über Donald Trump gesagt hat, indem er ihn einen Wüterich und den größten Drecksack nannte. Er sagte, dass Trump kein Freund der Deutschen ist und ihn wahrscheinlich den größten Drecksack nannte, den wir je in der US-Politik hatten. Sie stellen fest, wie ähnlich diese verstörte Reaktion ist, die man von der radikalen Linken in Amerika auf Donald Trump bekommt. Und diese starken emotionalen Ausbrüche, bei denen es fast schwer ist, zu artikulieren, was genau sie so empört. Aber es gibt dieses massive Gefühl der Empörung.
Genau das ist eine Hauptsache, auf die sich Herr Flurry das ganze Jahr über konzentriert hat. Er hat ihn mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama verglichen, der wirklich an der Spitze der Opposition gegen Donald Trump in Amerika stand. Und er verglich ihn auch mit anderen Dingen, die Obama getan hat. Obama war sehr für die Zensur. Ein weiterer Artikel, den Herr Flurry in diesem Jahr geschrieben hat, war der Krieg der USA gegen Elon Musk oder gegen die Redefreiheit. Und das ist etwas, das die radikale Linke, Obama und Guttenberg gemeinsam haben. Der Hass auf Donald Trump war ein anderer Aspekt davon. Und auch die Haltung gegen Benjamin Netanyahu. Bei Obama ist das ein bisschen offensichtlicher. Er ist Gastgeber für Anführer, die in starker Opposition zu Benjamin Netanyahu stehen. Guttenberg ist da subtiler. Er nennt einfach die Regierung, die Netanyahu anführt, extrem recht. Und die Palästinenser, die haben auch einige Dinge, die man beachten muss. Aber man sieht die gleiche Verbindung hier. Und was sie doch unterscheidet, worauf auch Herr Flurry hingewiesen hat, ist Guttenbergs Verbindung zur katholischen Kirche. Und er hat einen langen Abschnitt darüber in einem seiner Artikel, in dem er darüber spricht, dass dies etwas ist, was wir auch von der Prophezeiung in Offenbarung 17 erwartet haben, die über die Auferstehung eines Heiligen Römischen Reiches spricht, das historisch immer die Kirche und den Staat verbunden hat. Und das ist eine Schlüsselprophezeiung, die wir immer noch erwarten, zusammen mit dem Aufstieg des starken Anführers, erwarten wir die Beteiligung der katholischen Kirche. Jetzt sehen wir also, dass ein Mann, den wir beobachten, dieser starke Mann, mehr und mehr mit der katholischen Kirche interagiert. Er hat einen Dokumentarfilm über die katholische Kirche, er wurde von katholischen Magazinen interviewt und er spricht über sie öfter im Podcast. Das ist ein weiteres wichtiges Zeichen dafür, dass dies der Mann sein könnte, der die Prophezeiung erfüllen wird.
Und ein Thema, das mir bei diesen Sendungen immer wieder begegnet ist. Ich neige dazu, ein Programm wie dieses jedes Jahr oder die meisten Jahre um diese Zeit zu machen. Wenn ich mir die Artikel von Herrn Flurry durchlese, ist die geistliche Dimension hinter den Weltereignissen oft eines der Hauptthemen, die dabei auftauchen. Und ich denke, dass wir das generell in allen unseren Artikeln in der Posaune mit einbeziehen. Aber das ist einfach ein so klarer Fokus von Herrn Flurry. Und sie zeigen die geistliche Realität auf, die man braucht, um das Weltgeschehen zu verstehen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die man nicht einmal logisch verstehen kann, ohne diese geistliche Dimension zu sehen. Und er verbringt in einigen dieser Artikel ziemlich viel Zeit damit, die geistliche Dimension zwischen den Geschehnissen und den Bibelstellen, in denen es um den Sinneswandel des Mannes von Daniel 8 geht, der sein Denken grundlegend ändert, deutlich zu machen. Aber so viele dieser Prophezeiungen in Daniel Kapitel 8 und anderswo, die über diesen starken Mann sprechen, zeigen auch, dass er einem bösen geistlichen Einfluss unterliegt, dass er von Satan, dem Teufel, beeinflusst und dann irgendwann besessen wird. Und wenn Sie das Ausmaß an Hass und Zerstörung verstehen wollen, das dieser Mann hat, müssen Sie diese geistliche Dimension verstehen. Und wie Herr Flurry in einigen dieser Artikel erklärt und dann in seinem Buch Amerika unter Beschuss noch viel mehr darauf eingeht. Es gibt eine geistliche Dimension in der amerikanischen Politik und es gibt diesen Geist. Warum tun die amerikanischen Führer Dinge, die so offensichtlich selbstzerstörerisch sind und ihre eigene Nation zerstören? Das liegt an diesem bösen geistlichen Einfluss, der von Satan, dem Teufel, ausgeht, der letztlich versucht, Israel zu stürzen und das, was Gott im Weltgeschehen tut, auszulöschen. Und er schreibt hier in einem dieser Artikel, dass die größte Bedrohung für Amerika aus dem Ausland kommen wird. Satan wird auf einen anderen Führer übergehen, um ihn darauf vorzubereiten, mächtig zu zerstören. Schauen Sie sich nur den Schaden an, den Barack Obama in Amerika angerichtet hat, und Sie erkennen, wie besorgt Sie darüber sein sollten, wozu der Teufel diesen europäischen starken Mann inspirieren wird. Das war ein wichtiger Teil dessen, worüber er zu Beginn des Jahres gesprochen hat. Und dann ist es auch ein wichtiger Teil dieses Januar-Artikels. Nach der Wahl von Trump. Beobachten Sie Deutschland und diese Dynamik, diese Verschiebung ist das, was wir vor unseren Augen sehen.
Wir haben hier einen Auszug von Herrn Flurys Schlüssel-Davids-Programm, in dem er darüber spricht, wie das eine Ereignis das andere auslösen würde.
Der Zusammenbruch der deutschen Regierung wird zu einem dramatischen Wandel führen. Einem dramatischen Wandel für Deutschland, Europa und die ganze Welt. Es wird ein starker Führer auf der Bildfläche erscheinen, der diese Europäische Union anführt, die zum Heiligen Römischen Reich mit 10 Königen wird, und er wird über sie alle herrschen. Das ist die biblische Prophezeiung, die wir verstehen müssen. Und ich denke, das könnte schon in wenigen Wochen, sicherlich in einigen Monaten geschehen.
In dem Schlüssel Davids spricht er auch davon, dass die Amtseinführung Trumps und die Rückkehr Trumps an die Macht Gutenberg dazu veranlassen könnte, jetzt den Zeitpunkt zu wählen, wo er sagt, jetzt muss ich mich wieder engagieren, sonst wird Europa den Kürzeren ziehen. Donald Trump droht mit Zöllen, mit einer viel stärkeren amerikanischen Wirtschaft. Und wenn Deutschland, wenn Europa keine starke Führungspersönlichkeit hat, können diese Europa für lange Zeit zurückwerfen, bevor es wirtschaftlich wieder auf einem solchen Niveau konkurrieren kann. Wenn er also ein potenziell führungsloses Europa sieht, könnte er schnell handeln und ins Amt kommen. Das ist also eine sehr interessante Vorhersage, die Flurry vor ein paar Wochen in diesem Schlüssel Davids gemacht hat.
Apropos führerloses Europa. Ein weiterer Artikel, den er in diesem Jahr veröffentlicht hat und der mit dem Aufstieg des starken Mannes zusammenhängt, ist Nationalsozialismus in Deutschland wieder auferstanden. Darin geht es vor allem um den Aufstieg der Alternative für Deutschland und anderer extremer Parteien in ganz Europa. Er spricht über die Alternative für Deutschland in einem anderen Artikel, auch in einem früheren. Und ich glaube, er hat bis zu diesem Jahr nicht wirklich viel über diese politische Partei gesprochen. Und gerade jetzt, während wir hier sprechen, sind sie in den Nachrichten sehr präsent, weil Elon Musk das Profil dieser Partei gestärkt hat. Elon Musk hat viel unternommen, um zu sagen, dass sie keine Nazis sind und dass diese Anschuldigungen gegen sie ungerechtfertigt sind. Und ich denke, es gibt eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum in dem, was er sagt. Wahr ist, dass jeder, der in Deutschland und Europa gegen die Migration ist, oft zu Unrecht als Nazi dargestellt wird. Wenn man sich jedoch anschaut, wer diese AfD-Partei ist und wie sie buchstäblich versucht, den Ruf der Nazis wieder aufleben zu lassen und zu sagen, nun, wir müssen stolz darauf sein, was die Nazis getan haben. Wir müssen stolz darauf sein, was unsere Soldaten in zwei Weltkriegen getan haben, das finde ich bemerkenswert. Die Gruppe von Marine Le Pen und andere europäische Gruppen, die als rechtsextrem bezeichnet werden, sagen, dass wir keine Geschäfte machen wollen? Wir wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten, während Elon Musk und andere sie irgendwie unterstützen. Ich denke, das zeigt schon, dass es nicht nur die Mainstream-Medien sind, die die AfD zu Unrecht in Verruf bringen. Aber wie auch immer, Herr Flörri sprach auch über den Aufstieg dieser Partei, wie populär sie geworden ist. Und er sagt, der Aufstieg dieser extremen Partei sei nur ein Zeichen für eine deutsche Gesellschaft in Schwierigkeiten. Und ich denke, er konzentriert sich nicht wirklich auf den Aufstieg dieser Partei, sondern darauf, dass diese Partei ein Symptom dafür ist, dass die Deutschen bereit sind, den Militarismus aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wieder zu akzeptieren. Denn das ist es, wofür die AfD, die aktuelle AfD, steht. Aber auch mit dieser Gesellschaft in Schwierigkeiten wie dieser, die Notwendigkeit eines starken Führers, die Notwendigkeit der katholischen Kirche, um die Gesellschaft zu ordnen, und es ist ein Symptom einer breiteren politischen Krankheit.
Die AfD, wie Sie sagten, wird wahrscheinlich nicht die Partei sein, die Deutschland anführt. Aber eine Sache, die Sie tun, ist, dass Sie den politischen Diskurs verändern, der viel härter wird, viel härtere Rhetorik hat und viel mehr Hass aufweist. Der Grund ist natürlich, dass Deutschland in einer Krise steckt. Das ist offensichtlich. Aber Hass ist offensichtlich keine Lösung. Ich habe einige Artikel von Herrn Flori gelesen, der in den 90er Jahren schrieb über ähnliche rechtsextreme Parteien, und er sagte, dass sie den Verlauf der Diskussion in Deutschland verändern werden, indem die etablierten Parteien diese Argumente übernehmen werden. Und das ist genau das, was wir in Deutschland beobachten. Und es gibt einige berechtigte Bedenken, wie Sie bereits gesagt haben, aber dieser Hass, wenn man sich die Kundgebung der AfD anschaut, das ist einfach eine Menge Frustration und Hass. Und wenn man sich die Randgruppen dieser Parteien anschaut, dann sagen sie, warum sind wir in dieser Krise? Es ist, weil wir Amerika untergeordnet sind. Oder wir wurden gezwungen, unser Bündnis mit Russland zu brechen, deshalb haben wir kein billiges russisches Gas mehr. Sie geben verschiedenen Dingen die Schuld an ihren Problemen und das schürt den Hass. Ein weiteres wichtiges Argument ist, dass wir unter der Schande der Geschichte leben und dass alles besser wird, wenn wir uns von dieser Schande befreien. Das sind einige sehr, sehr gefährliche Lösungen, die vorgeschlagen werden. Und das ist etwas, das Außenstehende einfach nicht sehen, weil sie nicht das prophetische Verständnis dafür haben, wohin so etwas führen wird. Die ganze Gesellschaft wird in einer Art und Weise versetzt, in der sie sagt, wir müssen etwas tun, und zwar schnell, und wir haben das Recht, über diese Dinge wütend zu sein.
Und ich denke, das bringt uns zu einem Artikel, den wir in den nächsten Jahren noch oft zitieren werden. Und das ist der Krieg der EU gegen die freie Meinungsäußerung, indem er über die Angriffe der EU-Regulierungsbehörden auf Twitter oder X, die Angriffe auf Elon Musk und ihre Versuche, gegen sogenannte Desinformationen vorzugehen, spricht. Und er sagt, dass es hier nicht um Desinformation geht. Er sagt, dies sei ein Krieg gegen die Meinungsfreiheit. Das führt zu einer gefährlichen diktatorischen Dystopie. Und ich denke, es gibt bereits Anzeichen dafür, dass dies in diesem Jahr Realität werden wird. Ich meine, das ist ein massives Gesprächsthema. In Rumänien wurde eine Wahl annulliert und das war der Grund. Online-Desinformation und Online-Einmischung über soziale Medien. Ich glaube, es ist noch nicht einmal klar, ob daran auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist. Zuerst sah es so aus, als ob etwas Wahres dran wäre, dass Russland TikTok und einige dieser Online-Tools benutzt hat, um die Wahlen in Rumänien zu beeinflussen. Damit will ich nicht sagen, dass das die Annullierung der Wahl rechtfertigt, sondern dass da etwas Wahres dran war. Jetzt sieht es so aus, als ob das vielleicht nicht der Fall war und als ob es nur ein Standard war. Es handelte sich um schmutzige Tricks einer etablierten politischen Partei, die in etwa das tat, was Hillary Clinton in den 16er Jahren versuchte und deshalb die Wahl absagte. Und sie sagten, diese Stimme, die ihr bereits abgegeben habt, zählt nicht. Und das wird den Grundstein für weitere Dinge wie diese in 25 legen. Schauen Sie sich die EU-Wahl an. Schauen Sie sich an, was die Leute bereits über Elon Musks Gerede über die AfD sagen. Die Art und Weise, wie die großen Parteiführer sagen, dass dies eine Einmischung in die Wahlen ist. dass dies eine Einmischung der USA in unsere Wahlen ist und dass dies inakzeptabel ist. Und gerade heute oder gestern hat Scholz, glaube ich, eine Rede gehalten und gesagt, wir werden nicht zulassen, dass soziale Medien unsere Wahlen beeinflussen. Okay, ja, ich stimme nicht mit Elon Musk überein, was die AfD angeht, und ich denke, er liegt damit völlig falsch. Aber man kann definitiv sehen, dass das jetzt als Mittel benutzt wird, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Wir müssen kontrollieren, was die Leute online sagen können. Und dann müssen wir möglicherweise die Wahl wiederholen. Oder diesen Aspekt der Demokratie oder dieses spezifische demokratische Ergebnis, das uns aufgrund von Fehlinformationen und Desinformationen nicht gefällt, abschaffen.
Und was aus Herrn Flouris Artikel hervorgeht, ist, wer diese Falschinformationen definiert. Wer definiert, was Falschinformationen sind? Natürlich ist es gut, Falschinformationen zu verbieten. Wir wollen keine Lügen haben. Ich würde gerne eine Zeitung haben, die nur die Wahrheit sagt. Wenn man die ganze Falschinformation loswerden könnte, wäre das großartig. Aber wer sind die Männer, die sagen, das ist richtig und das ist falsch? Und er geht noch einmal auf einige Schlüsselpersonen zurück. Eine Person in Amerika, die einen großartigen Job in Amerika gemacht hat, die entschied, was richtig und was falsch ist. Das war Barack Obama. Und lange Zeit konnte man in den Medien und in den sozialen Medien nichts Positives über seinen politischen Gegner Donald Trump finden. Erst als Elon Musk auftauchte und 44 Milliarden US-Dollar investierte, um Twitter zu kaufen, den Namen in X geändert hat und dann entschieden hat, dass jemand etwas Positives über Donald Trump sagen kann, und er hat den ehemaligen Präsident, der jetzt wieder zum Präsident gewählt wurde, auf seine Plattform wieder eingesetzt hat. Können Sie sich vorstellen, einen Präsident während seiner Amtszeit von einer sozialen Medienplattform zu verbannen, weil sie ihn hassen? Und dann haben sie gesehen, dass die Menschen trotzdem für ihn gestimmt haben. Liegt es daran, dass er Desinformationen verbreitet hatte, oder hat die andere Seite nur das gesagt, dass er lügt, um ihn zu verbieten?
Ich meine Hunter Bidens Laptop, ein weiterer Klassiker. Ich meine, wenn man sich die Umfragen und die Demokraten ansieht, haben genug Demokraten gesagt, ich hätte bei dieser Wahl anders gestimmt, wenn ich die Wahrheit über Hunter Bidens Laptop gewusst hätte, um ziemlich zuversichtlich zu sein. Das allein hat die Wahl in den letzten 20 Jahren verändert, als ob es einen Fall von Fehlinformation gäbe. Die Wahlexperten selbst haben die Wahl verändert, indem sie die sozialen Medien dazu gebracht haben, diese Geschichte zu verdrängen. Und indem sie über diese Geschichte gelogen haben. Ja, und wie sich das dann in Europa auswirkt und welche Rolle das beim Aufstieg eines starken Mannes spielt, das werden wir genau beobachten müssen. Und wieder bringt Herr Flurry die geistliche Dimension ins Spiel und kommt auf Daniel, Kapitel 8, zurück, dasselbe Kapitel, das vom Aufstieg eines starken Führers spricht. Und eines der Kennzeichen dieses starken Führers ist, dass er die Wahrheit zu Boden wirft und sagt, dass er die Wahrheit als Desinformation, Brandmarken und Lügen verherrlichen wird. Ich denke, das ist eine Prophezeiung, die man in 25 Jahren beobachten sollte, und um zu sehen, wie das geschieht, muss ich noch einmal zurückgehen. Er spricht unter anderem von der Europäischen Medienbeobachtungsstelle, die das veröffentlicht, was wir als Desinformation bezeichnen. Sie werden Beispiele dafür veröffentlichen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden sie also nicht verboten, aber sie zeigen, was die EU-Führung als Desinformation ansieht. Es waren Leute, die sich über Elektrofahrzeuge beschwerten und sagten, dass sie nicht umweltfreundlich seien oder dass ihre Reichweite zu gering sei. Es gab Leute, die sich über die Migration beschwerten und sagten, wir hätten zu viel Zuwanderung in unser Land. Sie beschweren sich über die Europäische Union und sagen, nein, das ist Desinformation. Oder man spricht über Briefwahlen. Ich glaube, das wurde verboten. Wenn man zum Beispiel sagt, dass Briefwahlen unzuverlässig sind, sagen sie, das sei Desinformation. Das passt also genau zur biblischen Prophezeiung. Und ich denke, eine weitere moderne Technologie und ein wichtiges Gesprächsthema, für das Herr Flurry eine faszinierende geistliche Dimension einbringt, ist die künstliche Intelligenz. Und das ist in den 24er Jahren ein großes Gesprächsthema. Sie können 1 Billion Artikel darüber finden. Herr Flurry bringt die geistliche Dimension ins Spiel und spricht darüber in einem europäischen Kontext, den man normalerweise nicht kennt.
Wir haben hier einen Auszug von etwas, das Herrn Flurys Aufmerksamkeit bekommen hatte. Das war ein Auszug von einem Interview mit dem Chef von Google. Das können wir abspielen.
Es gibt einen Aspekt, den wir alle in diesem Bereich als Blackbox bezeichnen. Man versteht es nicht ganz und kann nicht genau sagen, warum es dies gesagt hat oder warum es sich geirrt hat. Wir haben einige Ideen und unsere Fähigkeit, dies zu verstehen, wird mit der Zeit immer besser. Aber das ist der aktuelle Stand der Technik.
Sie verstehen nicht ganz, wie es funktioniert, aber Sie haben es auf die Gesellschaft losgelassen.
Lassen Sie es mich so sagen. Ich glaube, wir verstehen auch nicht ganz, wie der menschliche Verstand funktioniert.
Hier ist also der CEO von Google, der zugibt, dass künstliche Intelligenz etwas ist, das anders ist wie anderen Technologien, denen er je begegnet ist. Und das hat Herr Flury zum Nachdenken über eine wichtige Prophezeiung angeregt in Daniel 8. Wir können auch diesen Clip von dem Schlüssel Davids abspielen.
Beachten Sie nun Daniel 8, Vers 23. Hier heißt es: Und in der letzten Zeit Ihres Königreichs, wenn die Übertreter vollzählig sind, wird sich ein König mit grimmigem Blick und Verständnis für dunkle Sprüche erheben. Dunkle Sprüche. Ein Verständnis für dunkle Sprüche. Geht es bei der KI nicht genau darum? Wenn Sie die negative Seite davon betrachten, nun, das ist es sicherlich. Und es wird sich sicherlich ergeben.
Hier ist etwas, das Sie nirgendwo anders finden werden. Und das ist eine Prophezeiung, auf die Herr Flury schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten aufmerksam gemacht hat. Aber jetzt bringt er sie mit etwas in Verbindung, das wir erst kürzlich gesehen haben, das die Nachrichten beherrscht hat. Aber nur wenige sind sich bewusst, was die Technologie tatsächlich leisten kann. In seinem Artikel zeigt er einige der dunklen Seiten der künstlichen Intelligenz. Es gibt auch einige Artikel, die sich damit befassen, aber sie haben natürlich nicht den prophetischen Kontext und sie haben nicht das Verständnis dafür, dass es einen Menschen geben wird, der in der Lage sein wird, das zu kontrollieren, was fast niemand sonst verstehen kann. Und hier verweist er wieder auf Karl Theodor zu Guttenberg, der sich schon lange mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, vielleicht mit einem Jahrzehnt oder mehr. Das erste Mal, dass ich von künstlicher Intelligenz hörte, war von seinem Mund. Da Herr Flury auf diesen Mann gewiesen hat, hat das auch mich interessiert. Aber Guttenberg hat in diese Technologie schon investiert, mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, die in diesen Bereichen investieren, und er hat sich für die militärischen Aspekte der künstlichen Intelligenz interessiert. Und wenn man sich die militärischen Auswirkungen vor Augen hält, dann sehen wir nur den Anfang von dem, was möglich ist. Interessant ist auch, dass die Europäische Union sehr für künstliche Intelligenz sich interessiert und für die Regulierung. Und Herr Flury spricht auch über die Gefahren des regulierenden Aspekts, dass man sich von diesen Leuten Acht nehmen muss. Denn es besteht die Gefahr, dass Amerika, das in künstliche Intelligenz investiert, auch von einer anderen Macht überrascht wird. Er zitiert den CEO von Plantier, der in der Ukraine mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hat. Und er sagt, dass KI der Wendepunkt sein kann, dass David einen Goliath schlagen kann, wenn dieser David das Rennen in der künstlichen Intelligenz gewinnt. Wenn also Amerika das in militärische Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz investiert, sich auf KI verlässt, um einen Großteil dieser Prozesse zu erledigen und dann eine andere Macht, die ein wichtiger Partner Amerikas ist, nämlich Deutschland, in der Lage ist, den Code zu knacken, einen Cyberangriff durchzuführen und dann einen militärischen Angriff zu starten, dann ist das ein Wendepunkt. Und es gibt noch eine weitere Schlüsselprophezeiung, die Herr Flury hervorgehoben hat und über die er in diesem Artikel oder einem anderen Artikel zu diesem Thema spricht. Hesekiel 7, Vers 14, wo es heißt, dass sie eine Posaune geblasen haben, die da erwartet, die Nationen in den Krieg zu ziehen, aber sie ziehen nicht in den Krieg. Und er spricht darüber im Zusammenhang mit dem Cyberangriff. Und jetzt kommt noch hinzu, dass dies durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und den offensiven Einsatz von künstlicher Intelligenz noch verstärkt wird. Es gibt also eine wichtige Prophezeiung, die er hier hervorhebt, die sehr spezifisch ist, über das amerikanische Militär, das von einer Macht gestürzt wird, die sie nicht erwarten, weil sein Partner ist.
Und er bringt auch künstliche Intelligenz in den Kontext von Wahlen und Fehlinformationen ein, über die wir gerade gesprochen haben. Wir alle kennen die Bilder von künstlicher Intelligenz und wissen, dass sie immer besser lügen können. Oder, ich meine, es geschieht nicht immer aus betrügerischen Gründen. Manchmal ist es eine Parodie. Wissen Sie, manchmal machen die Leute damit lustige Videos, lustige Memes. Jeder weiß, dass es sich um künstliche Intelligenz handelt. Und ja, es kann amüsant sein, aber es kann auch benutzt werden, um Dinge vorzutäuschen, die die Menschen täuschen werden und können. Und wenn man sich anschaut, wie das bei Wahlen eingesetzt werden kann. Und Herr Flurry sprach in diesem Artikel über die bevorstehenden US-Wahlen und das Potenzial, das dabei genutzt werden könnte, aber das würde auch für europäische Wahlen gelten. Ich glaube, er bringt diese Dimension in einigen dieser anderen Artikel ein wenig zum Ausdruck, nämlich, dass es sich um eine Technologie handelt, die die Wahrnehmung der Menschen von der Realität verzerren kann. Und das macht sie sehr mächtig. Ich denke, es wird interessant sein, zu sehen, wie dieser Aspekt der Sache aussieht. Da ist das Militär. Da ist. Ich meine, das ist etwas, was wir in der Ukraine und mit Drohnen, die in größerer Zahl und schneller reagieren können als Menschen, die sie individuell kontrollieren, sehr oft sehen. Aber dann gibt es noch diese Bilderzeugung und solche Dinge und wie das mit, sagen wir, Fake News zusammenhängt. Und dann ist das auch ein weiterer Vorwand, um Nachrichtenmedien zu regulieren und Twitter zu regulieren. Und, nun ja, wir müssen gegen Deepfakes und solche Dinge vorgehen. Das ist also ein weiterer Aspekt, denke ich. Ein letztes Thema, zu dem wir in diesem Jahr einige ausführliche Artikel von Herrn Flurry haben, ist Frankreich. Und ich glaube, wir haben sogar die allererste Folge der Sendung über Frankreich bei den Olympischen Spielen in den USA eröffnet. Wir haben in einem dieser Artikel ausführlich darüber gesprochen, dass Deutschland die dominierende Macht in Europa ist, aber in vielerlei Hinsicht stärkt Frankreich Deutschland und hilft und ermutigt dieses von Deutschland geführte Europa aktiv, sich von den Vereinigten Staaten zu lösen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, den Sie letztendlich bedauern werden.
Wir werden in naher Zukunft noch viel mehr davon sehen. Aber es gab bereits einige Projekte in der Rüstungsindustrie, bei denen sie gemeinsam militärische Projekte durchgeführt haben, wie zum Beispiel die Panzerproduktion, die Düsenflugzeugproduktion. Und kürzlich hat Macron auch über die gemeinsame Nutzung des nuklearen Schutzschirms gesprochen. Und das ist ein großes Thema in der Ära von Donald Trump, wo man sich fragt, ob wir diesem Mann vertrauen können, dass er uns mit dem nuklearen Schutzschirm der NATO schützen wird. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz sagt nun, dass eine Debatte, die wir führen müssen im Februar. Und wenn Frankreich erneut ein Gebot macht, sollte Deutschland diesen nuklearen Schutzschirm akzeptieren, um ihn auf die Europäische Union auszudehnen oder auf welches Abkommen auch immer sie sich einigen werden. Herr Flurry hat also darüber gesprochen, dass Frankreich Deutschland stärkt. Aber in diesem Jahr hat er über etwas gesprochen, von dem er sagt, dass Frankreich selbst die Absichten Deutschlands nicht genau kennt. Und das hat er im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine hervorgehoben, der ein brutales Gemetzel ist, bei dem Russland einmarschiert ist und die Ukraine zurückschlägt. Verschiedene Länder stellen militärische Mittel zur Verfügung, die diesen Konflikt im Wesentlichen nur verlängern. Aber die Lieferungen enden den Konflikt nicht. Im Laufe dieses Jahres hat Macron versucht herauszufinden, wie sie der Ukraine auf eine Art und Weise unterstützen können, die tatsächlich einen Unterschied macht, das tatsächlich Russland zurückdrängt. Es wurde unter anderem über die Raketen gesprochen, die Großbritannien und Frankreich geschickt hat, aber Deutschland hat seine Taurus-Rakete nicht geschickt. Eine Art Lenkrakete, die wirklich stärkere Befestigungen und militärische Ausrüstung zerstören kann. Aber Deutschland hat gezögert, diese zu schicken. Und dann hat er auch gesagt, dass manche sagten niemals Panzer, niemals Jets und auch keine Raketen. Und sagte, dass am Anfang die gleichen gesagt haben, schickt nur Helme und schickt Schlafsäcke. Was eine direkte Anspielung auf Deutschland war. Das am Anfang, als Russland Truppen um die Ukraine herum aufstellte, buchstäblich sagte, nun, wir werden ihnen Schlafsäcke und Helme schicken. Was dann zum Rücktritt der damaligen Verteidigungsministerin führte. Aber Macron kann einfach nicht verstehen, dass Deutschland zwar Waffen liefert, es aber immer wieder hinauszögert und Gelder bereitstellt, ohne der Ukraine damit wirklich zu helfen. Und wenn Frankreich dann versucht, etwas zu tun, wird das verhindert und Macron kann das einfach nicht verstehen. Aber trotzdem gibt er immer noch die Unterstützung zu Deutschland. Geht vor die Bundestagsabgeordneten und sagt, wenn Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, können wir alles erreichen. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, wird es nichts werden. Er hat also eine extreme Liebe für Deutschland. Er sagt, er möchte die Atomwaffen teilen, er sagt, er möchte eine echte europäische Armee haben, aber gleichzeitig versteht er nicht wirklich, was Deutschland tut.
Und wieder bringt Herr Flurry die geistliche Dimension in dieses Thema ein und sogar die geistliche Dimension und die Beziehung zwischen Großbritannien, Amerika und Frankreich. Herbert W. Armstrong zeigte dies in seinem Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, wo Großbritannien und Amerika von Josef, einem der Söhne Jakobs, und Frankreich von Ruben, einem der Söhne Jakobs, abstammen. Und er geht in gewisser Weise zurück, sogar durch die Geschichte, wie diese Brüder Josef verrieten und sich gegen ihn wandten. Ruben war damit nicht wirklich einverstanden. Er wollte sich nicht voll und ganz auf den Verrat einlassen, aber ihm fehlte der Mut, aufzustehen und zu sagen: Stopp! Er versuchte, die Sache zu umgehen, aber es klappte nicht. Josef wurde in die Sklaverei verkauft. Als Ruben merkte, was los war, war es schon zu spät. Es tat ihm bitterlich leid, aber es war zu spät. Er ist nicht aufgestanden, als er etwas hätte bewirken können. Und Mr. Flurry schreibt darin, dass es einen Punkt geben wird, an dem Deutschland in den vollen Angriffsmodus gegen Amerika und Großbritannien geht. Viele Prophezeiungen enthüllen dies. An diesem Punkt wird Frankreich denken: Worauf haben wir uns da eingelassen? Aber dann wird es schon zu spät sein. Wenn sie erst einmal die Macht des Tieres sehen, das sie ermächtigt haben, und erkennen, zu welch verheerenden Folgen sie beigetragen haben, werden die Franzosen, wie einst Ruben, völlig schockiert sein. Die biblische Prophezeiung erhält die wahre Bedeutung der Ereignisse, die sich heute in Europa abspielen. Nur mit diesem Verständnis können sie begreifen, was sie gesehen haben, und die verblüffende Schlussfolgerung erkennen, zu der sie führen werden. Ich meine also, dass die biblische Geschichte eine Prophezeiung ist und die Dynamik erklärt, die wir heute sehen.
Das geht wiederum zurück auf Herrn Armstrong, der die USA und Großbritannien der Prophezeiung geschrieben hat, wo er auch über Frankreich und Deutschland spricht. Und er sagt, dass dies der Schlüssel zum Verständnis der biblischen Prophezeiung ist. Das ist ein Drittel der Bibel. Und 90% dieser Prophezeiung sind für die Endzeit. Und jetzt sehen wir mehr und mehr Details als je zuvor über diesen Verrat, wie zum Beispiel die Geschichte von Ruben zeigt, die so genau beschrieben wurde, wie er dort das Sagen hatte. Er war der Stärkste, der Erstgeborene. Er trug die Verantwortung damals. Frankreich heute hat die Verantwortung in der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass sich der Zweite Weltkrieg, ein weiterer Krieg, nicht wiederholen wird. Es gibt also andere Nationen, die Deutschland ebenfalls unterstützen, aber Herr Flurry weist in seinem Artikel darauf hin, dass Frankreich wiederum die Verantwortung trägt. Wenn Frankreich Deutschland nicht ermächtigt, würde es nicht passieren. Frankreich hat heute die Möglichkeit, Nein zu sagen zu dieser Militarisierung. Aber Macron hat stattdessen gesagt, dass sie eine europäische Armee brauchen, sogar um sich gegen die Vereinigten Staaten zu verteidigen. Das ist ein Zitat, das wir oft wiederholen, das Herr Flurry hervorgehoben hat. Ein weiterer Aspekt der Prophezeiung ist, dass Deutschland und Russland zusammenarbeiten, sodass sie sich gegenseitig ermächtigen. Was Frankreich nicht versteht, weil es einfach schwer zu begreifen ist, dass sich diese Geschichte wiederholen könnte. Aber die Auswirkungen zeigen das.
Nun, ich denke, damit haben wir die gesamte Berichterstattung von Herrn Flurry über Europa in dieser Woche durch. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben, Josue. Wir haben uns zusammengesetzt. Dies sollte ein 15-minütiger Beitrag in einer größeren Sendung sein. Ich denke, das ist die Sendung. Ich möchte nicht 2/3 von dem, was wir gerade gesagt haben, herausschneiden, um zu versuchen, es passend zu machen. Ich denke, es war eine großartige Diskussion, die wir in dieser Detailtiefe geführt haben. Aber als ich das ursprünglich geplant habe, wollte ich einen Abschnitt haben, in dem ich einige der anderen Artikel, die wir von Herrn Flurry hatten, durchgehen würde, einige der christlichen Lebensführung-Artikel von Herrn Flurry. Oder die Was sollten Sie jetzt tun? Artikel von Herrn Flurry. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass das erweitert wird. Zu einer halben oder ganzen Sendung in der Zukunft. Denn es gibt vieles, was Herr Flörri im letzten Jahr gesagt hat, dass wir diese biblischen Prophezeiungen hatten, aber wenn wir die erfüllte Prophezeiung sehen, über die wir in der ersten Hälfte gesprochen haben, und diese Ereignisse, die noch kommen werden, dann verpflichten sie uns dazu, darauf zu reagieren. Und sie geben uns auch praktische Hinweise, die wir in unserem Leben umsetzen können. Sie helfen uns auf praktische Weise. Darauf werde ich in Zukunft eingehen, ebenso wie auf einige der wichtigsten Berichte, die wir aus verschiedenen anderen Regionen erhalten haben. Aber ich möchte mit einem Zitat aus einem dieser anderen Artikel schließen. Es stammt aus dem Artikel: Während sich die Krisen verschärfen, sollten Sie sich auf diese Hoffnung konzentrieren. Und Herr Flörri sagt: Wenn die Tage dunkler werden, brauchen wir diese prophetische Vision, die uns mit Licht erfüllt. Ein Drittel der Bibel besteht aus Prophezeiungen. Diese Prophezeiung sagt Ihnen so viel von dem, was wir wissen müssen. Je mehr Sie sich damit befassen, desto spannender wird es. Sie beginnen zu erkennen, dass die Ereignisse in dieser Welt auf eine geistliche Realität hinweisen, die viel wichtiger ist als alles in dieser materiellen Welt. Es zerschlägt Ihre Illusionen und hilft Ihnen zu erkennen, was im Leben wirklich zählt. Schauen Sie über die Korruption und Verderblichkeit dieser Welt hinaus. Ich möchte Sie auf eine hoffnungsvolle Vision einer neuen, von Gott geführten Regierung hinweisen. Das fasst vieles von dem zusammen, worauf wir in einigen der folgenden Sendungen eingehen werden, wenn wir uns unsere wichtigsten Berichte aus dem Nahen Osten, aus Amerika und aus diesen anderen Artikeln ansehen. Aber leider ist das alles, wofür wir heute Zeit haben. Vielen Dank also, Josue, dass Sie sich mir angeschlossen haben. Vielen Dank an George Haddad für Technik und Produktion. Danke, dass Sie bei uns waren. In den nächsten Sendungen werden wir mehr über die Hoffnung, das Leben und die Erfüllung der Prophezeiung berichten, die sich derzeit im Nahen Osten und in den Vereinigten Staaten abspielt. Und bis dahin beobachten Sie Ihre Welt weiter.